Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um Haben, Besitzen, Eigentum. Um das besser zu verstehen, taucht unser Redner tief ein in die Geschichte.
Was ist Kommunismus? Enteignung der Enteigner ist nach Marx die Losung der Pariser Kommune. Dies, sagt Marx, ist der Kommunismus. Damit bestimmt Marx ebenso die gegenwärtige Gesellschaft wie deren Überwindung in Begriffen des Eigentums. Aber das Eigentum ist gar nicht materiell, sondern es ist rechtlich. Das Eigentum ist nicht ein materielles Objekt. Eigentum ist eine Rechtsbeziehung zwischen Personen.
Was ist eigentlich Eigentum? Welche Rolle spielt es heute in unserer Gesellschaft? Um diese Fragen geht es gleich in unserem Vortrag. Den hält der Philosoph Christoph Menke. Wenn wir heute über die Probleme reden, die wir haben, über Fragen der sozialen Gerechtigkeit zum Beispiel, dann spielen dabei Begriffe von Besitz und Eigentum eine ganz zentrale Rolle, sagt Menke. Zum Beispiel, wenn wir darüber reden, wie gesellschaftlicher Reichtum gerechter verteilt werden kann, dann ist das eine Formulierung des Problems von sozialer Gerechtigkeit in Begriffen von Besitz, nämlich von Eigentum, das verteilt werden kann. Noch ein Beispiel, wenn es um Kolonialismus geht und seine Folgen, dann reden wir oft davon, wem bestimmte kulturelle Praktiken oder kulturelles Wissen gehören, wer darüber verfügen darf. Auch da ist die Idee zentral, dass einer Gruppe etwas gehört, dass sie es besitzt. Und sogar beim Thema Klimawandel fragen wir oft, wem Natur gehört, wer sie nutzen darf und wie. Die Probleme, die uns beschäftigen, so zu formulieren, also so, als ob es da um etwas geht, das jemandem gehört, das erscheint uns, sagt Christoph Menke, selbstverständlich. Aber ist das wirklich eine gute Idee, also Probleme sozialer Gerechtigkeit in Begriffen von Eigentum, Besitz, Verfügen und Gebrauchen zu verstehen? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, steigt Christoph Menke tief ein in die Philosophie eines Theoretikers, bei dem sich sehr viel um Eigentum drehte, Karl Marx. Christoph Menkes Vortrag hat den Titel Expropriation der Expropriateure – Eigentum nach dem Kapitalismus. Er hat diesen Vortrag am 6. Juni 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Theorie und Gesellschaft des Instituts für Sozialwissenschaften.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich was Überraschendes zu sagen habe. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass ich das sage, aber was ich sage, ist selber eigentlich nicht überraschend, denke ich, sondern eine Erinnerung an etwas, was wir vielleicht alle schon mal gelesen haben, das mir aber in einer bestimmten Perspektive erinnerungswürdig erscheint. Und das werde ich Ihnen versuchen vorzustellen. Viele Kämpfe der Gegenwart werden als Kämpfe um das Eigentum geführt. In den Kämpfen für soziale Gerechtigkeit geht es um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Wem kommt wie viel zu, lokal, regional und global? Wer hat sich was und wie viel angeeignet, das ihm nicht zusteht und ihm daher wieder weggenommen und anderen übereignet werden muss? In den Kämpfen gegen den Kolonialismus und das Fortwirken seiner Herrschaft geht es um kulturelle Expropriation, Appropriation und Restitution. Wem gehören die kulturellen Ausdrucksformen und Artefakte, das Wissen und die Praktiken, die an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten entwickelt und gepflegt wurden und nun von anderen benutzt, wenn nicht sogar kontrolliert und monopolisiert werden? Wer darf von Rechts wegen darüber verfügen? In den Kämpfen gegen die ökologische Katastrophe geht es um die Überwindung oder Zerstörung eines Eigentumregimes, das mal auf die biblische Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies, macht euch die Erde untertan und so weiter, mal auf die kapitalistische Logik der Wertsteigerung zurückgeführt wird und in dem die Natur als Eigentum des Menschen erscheint, während sie in Wahrheit doch allein sich selbst gehört. So zu reden, denken und handeln scheint selbstverständlich. Geht es nicht darum, dass die Ausgebeuteten ihr rechtmäßiges Eigentum erhalten? Dass die Kolonisierten über ihr kulturell Eigenes verfügen? Dass das Selbsteigentum der natürlichen Arten und Eigenheiten der Tiere, Pflanzen, Flüsse und Landschaften anerkannt wird? Nun, vor ein paar Jahren anscheinend noch nicht. Da ging es um Ermächtigung und Teilnahme gegen Unterdrückung und Ausschlüsse, oder wenn Sie es halb englisch wollen, es ging um Empowerment und Partizipation gegen Marginalisierung und Exklusion. Das war ein sehr anderes Denken. Teilhabe und Teilnahme erfolgen innerhalb einer symbolischen Ordnung. Sie realisieren sich in symbolischen Handlungen, adressiert an andere Handlungen wie Sprechen, Begründen, Anrufen, Entscheiden und so weiter. Davon haben Butler, Derrida, Habermas, Honneth, Rancière, Spielberg und so weiter gesprochen. Es ging darin um die Macht- oder Herrschaftsstrukturen von symbolischen, polizeilichen Ordnungen und welche Position Gruppen, Identitäten, Kollektive darin haben. In den gegenwärtigen Kämpfen, sicher nicht in allen, aber doch in immer mehr, scheint mir, ist diese Frage der symbolischen Macht verdrängt durch das Problem des Habens, Besitzens, Verfügens und Gebrauchens. Oder wenn es bei der Frage der Macht, die jemand in einer symbolischen Ordnung hat, ums Können geht, darum, was ich tatsächlich tun kann und was ich bewirken kann, so führen die gegenwärtigen Kämpfe und die Diskurse, die sie begleiten und teilweise auch anleiten, das Können aufs Haben und Verfügen zurück. Es geht nicht darum, wer wie Teil einer symbolischen Ordnung ist, sondern wem welche Anteile an Dingen von Dingen zukommen. Aus dem Eigentum scheint dann die symbolische Macht zu folgen. In dieser Wende zum Eigentum drückt sich eine materialistische Einsicht aus. Sie besagt, dass das Können, die Macht, die uns zu Subjekten macht, nicht nur symbolisch verfasst ist, sondern materielle Grundlagen und Bedingungen hat. Subjektive, subjektkonstituierende Macht bedarf materieller Potenzen und Ressourcen. Keine Vermögen ohne Vermögen, keine subjektiven Vermögen, keine symbolische Macht, keine politische Macht, keine Sprachmacht ohne materielles Vermögen. Deshalb Eigentum. Aber das Eigentum ist gar nicht materiell, sondern es ist rechtlich. Das Eigentum ist nicht ein materielles Objekt, sondern das Eigentum ist die Berechtigung des Besitzens, Verfügens und Entäußerns einer Sache durch eine Person. Und zwar nicht ihre Berechtigung, die Berechtigung der Person gegenüber der Sache, sondern gegenüber den anderen. Eigentum ist eine Rechtsbeziehung zwischen Personen. Der Rechtsanspruch einer Person auf eine Sache gegenüber allen anderen. Die Frage nach der Macht auf das Eigentum zurückzuführen, in der Verteilung, Zuteilung und Anerkennung von Eigentum, also das grundlegende Problem zu sehen, heißt daher, das Subjekt, um das es geht, als Eigentümer, als rechtliche Person zu definieren, deren Recht und damit deren Freiheit darin besteht, über Sachen verfügen zu können. Es heißt, das Können oder die Macht, die uns zu freien Subjekten macht, als Rechtsmacht, genauer als Eigentümermacht, als berechtigtes Haben und Verfügen über materielle Dinge zu definieren. Ist das eine gute Idee? Oder bedeutet die Kämpfe gegen die soziale Ungerechtigkeit, gegen die koloniale Herrschaft, gegen die ökologische Katastrophe als Kämpfe ums Eigentum zu führen und sie so zu schematisieren, sie so zu begreifen, sich in den Fängen einer Logik der Appropriation, der Juridifizierung, damit der juridischen Personalisierung wiederzufinden, die ebenso die Analyse des Problems verzerrt, wie die Strategie seiner Lösung verstellt. Die Frage ist eine doppelte. Es geht erstens darum, welche Rolle der Begriff des Eigentums in dem Versuch spielt oder spielen sollte, die gegenwärtigen Verhältnisse zu verstehen. Sind diese Verhältnisse deshalb falsch, sofern wir denken, sie sind falsch, weil sie falsche Verteilungen und Ordnung des Eigentums sind? Ist das die richtige Weise, sie zu begreifen und zu kritisieren? Dann geht es zweitens darum, welche Rolle der Begriff des Eigentums in dem Versuch spielt, und das heißt auch wieder in dem Versuch spielen sollte, bessere Verhältnisse zu entwerfen. Lassen sich andere soziale, kulturelle und Naturverhältnisse dadurch bestimmen, dass sie andere richtige Verteilungen und Ordnungen des Eigentums sind? Ist es das, worum es geht? Nun, ich werde im Folgenden nicht versuchen, diese beiden Fragen direkt und den Blick auf die gegenwärtigen Auseinandersetzungen zu beantworten. Sie müssten für alle diese Beispiele, und es gibt natürlich noch viel mehr, getrennt im Detail durchgespielt werden. Ich werde vielmehr einen Umweg einschlagen. Ich werde versuchen, mir noch einmal klarzumachen, was sich für die Beantwortung dieser Fragen von Marx lernen lässt. Von ihm habe ich meinen Titel entlehnt, wie Sie wahrscheinlich wissen, Enteignung der Enteigner, ist nach Marx die Losung der Pariser Kommune. Dies, sagt Marx, ist der Kommunismus. Mit dem Satz, die Expropriateurs werden expropriiert, endet auch das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation im ersten Band des Kapitals. Damit bestimmt Marx ebenso die gegenwärtige Gesellschaft wie deren Überwindung in Begriffen des Eigentums. Ja, und deshalb ist er ein guter Adressat für meine Frage. Ist das eine gute Idee? Ja, sollten wir die gegenwärtige Gesellschaft als Eigentumsordnung kritisieren und beschreiben, sollten wir die andere Gesellschaft als andere Eigentumsordnung verstehen? Beide also, ebenso der Kapitalismus wie der Kommunismus, und eine offene Frage ist natürlich, ob wir die gegenwärtige Gesellschaft und die, die sie überwindet, weiterhin so nennen wollen. Beide also werden von Marx so definiert oder dadurch definiert, wie und was sie mit dem Eigentum tun. Aber das heißt, Marx bestimmt den Kapitalismus wie den Kommunismus nicht als Verteilungsordnungen des Eigentums, sondern als Operationen im Feld des Eigentums. Durch diese Eigentumsoperationen bringen sie sich hervor. Genauer gesagt haben beide, der Kapitalismus wie der Kommunismus, dies gemeinsam, dass sie sich durch Operationen der Enteignung hervorbringen. Ihre Operationen im Feld des Eigentums sind also negative Operationen. Der Kapitalismus, sagt Marx an dieser Stelle, die ich schon erwähnt habe, ist die erste Negation des Eigentums. Der Kommunismus ist die zweite, die Negation der Negation. Beide also, auch der Kapitalismus, negieren nach Marx das Eigentum. Damit lassen sich die beiden Fragen, die ich vorher formuliert habe, nun genauer stellen oder genauer formulieren. Die erste Frage ist, worin besteht die Negation des Eigentums im Kapitalismus? Was heißt es, ihn so zu bestimmen als Enteignung? Ist denn der Kapitalismus nicht die Ordnung, so denken wir doch, die das Eigentum setzt, verteidigt, ja fetischisiert? Weshalb ist die kapitalistische Aneignung also in Wahrheit Enteignung? Und definiert dies ihr Funktionieren? Oder ist es nur ein Oberflächenmechanismus, auf den sich zu konzentrieren, irreführend ist, theoretisch wie politisch, weil durch ihr ein Problem produziert wird, das viel weitreichender und auf einer ganz anderen Ebene liegt? Das ist die erste Frage, die ich stellen möchte. Naja, ich werde skizzieren, wie ich denke, Marx hat sie beantwortet. Also nicht wirklich, wie Marx sie beantwortet, sondern was ich denke, dass daran interessant ist, ja, für unsere Diskussion heute. Wie es genau bei Marx ist, ist nicht so mein Problem und ich bin auch gar nicht kompetent, um das wirklich zu sagen. Zweite Frage, was heißt es für den Kommunismus, dass er daher nicht die erste Negation des Eigentums, die erste Enteignung ist in dieser Zählung, sondern die zweite, die Negation seiner Negation? Nun, die Negation der Negation ist nicht, wie man leicht denken könnte, aber das wissen Sie wahrscheinlich alle, die Rückkehr zum Positiven vor der Negation. Sie nimmt die Negation nicht zurück, sondern sie steigert sie. Die Negation der Negation ist potenzierte Negation. Man könnte sagen, Negation hoch zwei. Ja. Also stellt, wenn das richtig ist, die kommunistische Enteignung nicht das Eigentum wieder her, das die kapitalistische Enteignung entwendet hat, sondern radikalisiert die Enteignung. Ja. Kommunismus ist radikalisierte Enteignung, nicht Zurücknahme. Gut, wie ist das zu verstehen, ist dann die zweite Frage. In beiden Fragen geht es aber um dasselbe Problem. Wie kann man analytisch und programmatisch, theoretisch und politisch die Kategorie des Eigentums verwenden? Oder wie muss man sie verwenden und wie kann man sie verwenden, ohne dadurch in ihrer juridisch-personalen Logik, der juridischen Logik des Eigentums, im Denken und im Handeln gefangen zu bleiben? Das ist die Frage, die mich eigentlich interessiert. Und jetzt mache ich mir das ganz einfach. Ich rede erst ein bisschen über Kapitalismus und dann über den Kommunismus. Marx analysiert, jetzt kommt Marx 101, also ein bisschen einfache Einführung. Und dann, glaube ich, kommt im zweiten Schritt der Punkt, der etwas komplizierter ist und mir wichtig ist. Aber ich glaube, ich muss kurz Sie noch mal daran erinnern, wie ich zumindest die elementare Ebene bei Marx gelesen habe. Aber manchmal ist auch eine Zusammenfassung vielleicht auch ganz hilfreich. Also, Marx analysiert den Kapitalismus als eine Produktionsweise, die wesentlich Enteignung ist. Diese einfache These spaltet sich aber sofort in zwei. Die kapitalistische Enteignung operiert nämlich auf zwei verschiedenen Ebenen und hat darin zwei ganz verschiedene Bedeutungen. Enteignung heißt, je nachdem, auf welcher Ebene sie bei Marx angesiedelt wird, hat zwei ganz verschiedene Bedeutungen und stellt auch zwei ganz verschiedene Herausforderungen. Die erste Bedeutung können wir juridisch nennen oder juridisch-politisch, wie Sie gleich sehen werden. Sie geht aus von der Feststellung, dass die kapitalistische Produktionsweise das Eigentum durch zwei Bestimmungen definiert, die sich auf den ersten Blick widersprechen müssen. Die erste Bestimmung ist bekanntermaßen, dass im Kapitalismus jeder Eigentümer ist. Er gründet auf dem freien Vertrag zwischen Kapitalisten und Arbeitern und setzt damit voraus, dass beide Eigentümer sind, auch der Arbeiter. Eigentümer, wie er sagt, und Verkäufer seiner Arbeitskraft. Deshalb ist Kapitalismus nicht Sklaverei. Die zweite Bestimmung sagt, dass die kapitalistische Produktionsweise die Unterscheidung und Verbindung zwischen zwei scharf einander entgegensetzten Typen von Eigentum ist. Auf der einen Seite steht das, was Marx das kapitalistische Eigentum nennt, und das ist das an Produktionsmitteln, den Bedingungen oder Voraussetzungen der Produktion. Nur das ist kapitalistisches Eigentum. Das Recht, über die Mittel der Produktion zu verfügen, also nicht irgendwelche obszön angehäuften Reichtümer oder so, das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Auf der anderen Seite hat der Arbeiter das Eigentum nur an seinem Arbeitsvermögen. Dessen Gebrauch und damit Kontrolle verkauft er an den Kapitalisten. Die erste Bestimmung des Eigentums ist also, dass jeder gleichermaßen Eigentümer ist. Die zweite Bestimmung ist, dass sich das Eigentum an allen Produktionsmitteln und das Eigentum an gar keinen Produktionsmitteln gegenüberstehen. Die kapitalistische Produktionsweise, sagt Marx, beruht auf der Eigentumslosigkeit der Arbeiter als ihrer Basis. Und Eigentumslosigkeit heißt an Produktionsmitteln. Der Arbeiter ist also strukturell arm, egal wie viel er zu konsumieren hat. Denn er verfügt nicht über die Produktionsmittel. Das heißt also Eigentum im Kapitalismus, fundamentale Gleichheit und zugleich radikale Ungleichheit des Eigentums. Alle sind Eigentümer, fast alle sind eigentumslos. Das Eigentum im Kapitalismus ist nichts anderes als dieser Widerspruch. Der nächste Schritt ist nun zu sagen, beide Bestimmungen zusammen, wenn man sie im Prozess sich betrachtet, definieren, was Ausbeutung heißt. Wenn diese Widerspruchsbestimmung des Eigentums nur im Prozess betrachtet wird, produziert sie das, was Marx Ausbeutung nennt. Denn Ausbeutung heißt nicht, noch einmal zur Erinnerung, oder nicht notwendig, grauenhafte Arbeitsbedingungen, ja, so wie das umgangssprachlich wir von Ausbeutung reden, das hat damit nichts zu tun bei Marx. Das kann so sein, muss aber nicht. Sondern Ausbeutung heißt Aneignung unbezahlter fremder Mehrarbeit. Also das heißt, selbst in Großraumbüros, in denen sie immer freien Kaffee kriegen oder so und alles nett ist und jeder sich duzt oder so, findet Ausbeutung statt. Der kapitalistische Produktionsprozess ist also mit der Produktion von Waren zugleich die Produktion einer Differenz. Der Differenz von Kapital- und Lohnarbeit, von Eigentum und Eigentumslosigkeit an den Produktionsmitteln. Ja, das produziert er immer wieder neu. Das ist die operative Basis, man könnte sagen, der rechtlich abgesicherte operative Modus, in dem die kapitalistische Ungleichheit des Eigentums besteht, in dem sie tagtäglich produziert und reproduziert wird. Also die Eigentumslosigkeit der Arbeiter ist nicht nur vorausgesetzt für diesen Prozess, sie ist zugleich das Resultat dieses Prozesses. Ja, so reproduziert er sich. Und das heißt, das ist die Erläuterung der These, warum der Kapitalismus wesentlich Enteignung ist. Er ist Enteignung der Arbeiter von den Produktionsmitteln. Nur in diesem Sinne. Es ist nun wichtig zu verstehen, von wo aus, das heißt, in welcher Perspektive Marx diese Enteignung beschreibt. Man könnte ihn ja so verstehen, dass er hiermit beklagt, und so haben ihn auch viele immer wieder verstanden, dass die kapitalistische Produktion ihrer eigenen Ideologie nicht entspricht. Denn nach dieser Ideologie, das könnte man die Ideologie des bürgerlichen Eigentums nennen, gründet das Eigentum gerade in der Arbeit. Ja, Locke ist der berühmteste Vertreter dieser Theorie. Nur Eigentum, mit dem gearbeitet wird und das erarbeitet wurde, kann man bei Locke lesen, ist demnach legitimes Eigentum. Durch diese revolutionäre Neudefinition bricht die bürgerliche Eigentumskonzeption mit dem traditionellen, insbesondere dem feudalen Eigentum, das auf Geschichte, Privilegien, Vormacht und so weiter gegründet ist. Wenn der Kapitalismus aber enteignet ist, weil er die bürgerlich geforderte, wie Marx sagt, Identität von Eigentum und Arbeit auflöst, dann verrät er sein eigenes Versprechen, seine eigene bürgerliche Ideologie. Dann könnte man sagen, das kapitalistische Eigentum ist Enteignung, weil er die Negation des bürgerlichen Eigentums ist. Ja, das ist die Einsicht hier, nicht? Kapitalistisches Eigentum ist gerade nicht bürgerliches Eigentum, wenn man bürgerliches Eigentum als diese ideologische Konstruktion versteht. Das muss man trennen, ja. Muss man auch bei Marx sehr immer genau gucken, ja. Redet er über die bürgerliche Ideologie des Eigentums, nachdem Arbeit Eigentum begründet, oder redet über kapitalistisches Eigentum, das genau das Gegenteil macht. Aber so interessant das ist, ist das die falsche Beschreibung, das falsche Verständnis dessen, aus welcher Perspektive Marx hier über die Enteignung der Arbeiter redet. Weil könnte man ja auch sagen, na und? Ja, dann lassen wir eben die bürgerliche Ideologie hinter uns zurück. Das Problem der kapitalistischen Enteignung der Arbeiter kann nicht aus der normativen Perspektive dieser bürgerlichen Ideologie des Eigentums begriffen werden. Es kommt vielmehr das Problem überhaupt nur in den Blick, wenn man die Enteignung der Arbeiter, die sich tagtäglich in der kapitalistischen Produktion vollzieht, als eine Wiederholung der ursprünglichen Gewaltakttat oder des ursprünglichen Gewaltakts sieht, die sie überhaupt erst möglich gemacht und hervorgebracht hat. Das ist die entscheidende Pointe dieses berühmten Kapitels über die ursprüngliche Akkumulation. Darin untersucht Marx bekanntermaßen den Prozess, in dem zum ersten Mal, also der Gründungsprozess des Kapitalismus, zum ersten Mal die exklusive Verfügung derjenigen, die dadurch zu Kapitalisten wurden, über die Produktionsmittel hervorgebracht wurde. Das konnte nur so geschehen, dass diejenigen, die bisher über sie verfügt haben, enteignet wurden. Ursprüngliche Akkumulation heißt nach Marx ursprüngliche Expropriation. Jetzt lese ich ein längeres Zitat vor, weil ich auf das noch zwei, dreimal zurückkomme, weil es viel zweideutiger ist, als es hier scheint, aber ich hoffe, Sie behalten es im Ohr. Der Prozess, sagt Marx in diesem Kapitel, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein als der Scheidungsprozess der Arbeiter vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen. Ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andererseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Ja, vorher hatten sie einen kleinen Hof oder so, ja, und das gehörte ihnen und das war ihr Boden, auf dem sie gearbeitet haben. Und dann kam jemand, der hat ihnen die Erträge weggenommen, der Herr sozusagen. Und jetzt, der Kapitalismus beginnt, dass er diese Verbindung trennt. Ja. Der Boden, die Mittel, die Werkzeuge gehören nicht mehr den Arbeitern. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, sagt Marx weiter, ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel. Dieser Prozess aber, den Marx auch die Genesis des Kapitalismus nennt, wiederholt sich an seinen äußeren und inneren Rändern immer wieder und weiter. Die Gewalt der Enteignung ist also nicht bloß die Vorgeschichte des Kapitalismus, wie Marx auch sagt, die er einmal etabliert hinter sich lässt, sondern wird in jedem Akt der Aneignung fremder Arbeit durch den Kapitalismus, also jederzeit, permanent wiederholt, aber nun in rechtlicher, legalisierter Gestalt. Das heißt, durch die Erinnerung an die gründende Gewalt des Kapitalismus, ja, das ist hier der Sinn, wird der Widerspruch seiner Eigentumsordnung, dass jeder Eigentümer und zugleich der Arbeiter eigentumslos ist, als eine neue Ordnung der Herrschaft erkennbar. Ja, ich muss auf diese Anfangsgewalt zurückgehen, um das, was ich hier täglich sehe, als Herrschaftsverhältnis beschreiben zu können. Die gewaltsame Aneignung der Produktionsmittel macht die Kapitalisten nach dieser Beschreibung zu Herren. Zu einem neuen Typ von Herren, den es zuvor niemals gab, nämlich zu ökonomisch definierten Herren. Nicht mehr Eigentum aufgrund von Herrschaft, das war vor Kapitalismus, sondern Herrschaft durch oder aufgrund von Eigentum. Sie sind die Eigentümer der Produktionsmittel, dadurch haben sie die Kontrolle über die Produktion und können sich deren Produkte aneignen. Aber jetzt mit vollem Recht, die Geltung des Rechts oder das Recht zur Geltung invisibilisiert die Gewalt der Genesis. Ebenso macht die Enteignung, die zuerst gewaltsam war und dann rechtsförmig oder legal wurde, die Arbeitenden zu Knechten, die dem, wie Marx sagt, Kommando ihrer Herren zu folgen haben. Die Aneignung der Produktionsmittel bedeutet Herrschaft, die Enteignung ist zugleich knechtend. Ja, Sie sehen, wie hier von der juridischen Beschreibung Eigentum haben, Nicht-Eigentum haben, zu einer politischen Beschreibung in Terms von Herrschaft und Knechtschaft übergegangen werden kann, aufgrund der Erinnerung an die Anfangsgewalt. Die Erinnerung an die Gewalt, also noch einmal der ursprünglichen Akkumulation, lässt die politisch-juridische Infrastruktur des Kapitalismus hervortreten, Herrschaft durch Eigentum, Knechtschaft durch Eigentumslosigkeit. Nun, aber genau hier liegt das Problem dieses Zugangs oder dieser Beschreibung. Und warum es falsch ist, an dieser Stelle aufzuhören, ja, zu Marx zu lesen. Dieses Modell des Kapitalismus ist zu einfach nach Marx. Es erfasst ihn nicht. Es erfasst nicht, was Enteignung im Kapitalismus in Wahrheit heißt. Denn dies, was es in Wahrheit heißt, was Enteignung heißt, kann nicht relational als Verhältnis zwischen der einen und der anderen Klasse oder juridisch als Verhältnis zwischen der einen und der anderen Person definiert werden. Die Enteignung im Kapitalismus reicht viel tiefer oder weiter als in dieser relationalen Bestimmung. Ich würde sagen, die Enteignung ist ontologisch. Und zwar gilt das für beide Seiten. Die bestimmt die Seinsweise im Kapitalismus, nicht die Relation zwischen Personen oder Klassen. Und zwar gilt das für beide Seiten, die Kapitalisten wie die Arbeiter. Wir haben gesehen, die gewaltsame Aneignung der Produktionsmittel macht die Kapitalisten zu Herren über sie und damit die Arbeiter die Produzenten. Aber das, und jetzt ist der entscheidende Punkt, ist aber für Marx, dass das einen gesellschaftlichen Prozess hervorbringt, der auch sie selbst, die Kapitalisten, beherrscht. Der die Herren beherrscht. Ja. Der Kapitalismus, der Kapitalist ist nicht souverän, sondern auch bloß ein Subjekt, ein unterworfener Akteur. Denn gerade indem der Kapitalist sich die Produktionsmittel aneignet, setzt er den selbstlaufenden Mechanismus der kapitalistischen Mehrwertproduktion in Gang. Dieser, also der Wert, nicht der Kapitalist, ist das wahre oder wie Marx sagt, automatische, also sich selbst bewegende, übergreifende, also alles beherrschende Subjekt des kapitalistischen Produktionsprozesses. Ja, der Kapitalist ist nicht das Subjekt hier, sondern der Wert. Die Bewegung, schreibt Marx, worin der Wert Mehrwert zusetzt, ist seine eigene Bewegung, seine Verwertung, also seine Selbstverwertung. Die juridische Subjektivierung zum Eigentümer der Produktionsmittel bedeutet gesellschaftlich die Entsubjektivierung der Kapitalisten. Mehr noch, die rechtsförmige Aneignung der Produktionsmittel durch die Kapitalisten bringt, wie Moshe Pastorne gesagt hat, auf einer logisch tieferen Ebene die ontologische Enteignung des gesellschaftlichen Prozesses von jedem Subjekt hervor. Die soziale Synthesis hat kein Subjekt, das sie regiert und kontrolliert. Sie hat nur ein automatisches Subjekt, wie Marx sagt. Sie ist ein Automatismus, eine zweite Natur. Dem entspricht aber genau umgekehrt, dass die Enteignung der Arbeitenden nicht nur juridisch-politisch, also relational, als ihre Knechtung verstanden werden kann. Ja, das war die Beschreibung bisher. Sie werden enteignet, dadurch werden sie der Herrschaft der Eigentümer unterworfen. Auch ihre Enteignung hat, was ich eine ontologische Bedeutung nennen würde. Sie bestimmt das Sein der Gesellschaft, das heißt, wie sie ist. Denn genau der Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel, der in der ursprünglichen Akkumulation den gewaltsamen Geburtsakt des Kapitalismus bildete, ist nach Marx zugleich die Errungenschaft der kapitalistischen Ära. In allen vorkapitalistischen Verhältnissen war der Produzent, wie Marx sagt, an seine Produktionsmittel gefesselt. Sie gehörten ihm, oder man muss genau sagen, sie gehörten einander auf, wie Marx auch sagt, naturhafte Weise, so wie die Produzenten selbst Teile einer naturhaften Gemeinschaft waren. Die Produktivkräfte und damit das Leben überhaupt verharrten in der Eigentumsbindung an die Arbeitenden in einer Mittelmäßigkeit, sagt Marx, von der Marx dann in seiner rabiaten Weise sagt, sie muss vernichtet werden, sie wird vernichtet. Die Enteignung, die Scheidung der Produktionsmittel von den Produzenten ist gut, weil sie die Produktionsmittel befreit. Nur wenn sie den Produzenten gegenüber selbstständig sind, können sie sich entwickeln und steigern. Wir müssen die kapitalistische Enteignung, die Negation der Naturhaftigkeit, die der Kapitalismus vollzieht, nach Marx bejahen. Nun, bevor man das als Hegelsches Erbe, westliches Entwicklungsdenken, europäische Arroganz gegenüber dem Naturhaften und Primitiven denunziert, wobei all dies auch in Marx steckt, muss man sich klar machen, dass Marx' Bewertung, die kapitalistische Negation, die kapitalistische Scheidung, die kapitalistische Enteignung ist ein Fortschritt, dass er dieser Bewertung, wie ich schon gesagt habe, eine ontologische Behauptung zugrunde legt. Sie besagt, dass erst indem die Produktivkräfte aus dem Eigentum der Produzenten befreit werden, diese Kräfte sich als das verwirklichen können, was sie in Wahrheit sind. Nämlich als wahrhaft gesellschaftliche Kräfte, die das Resultat weltgeschichtlicher Arbeit, also nicht individueller Arbeit, auch nicht kollektiver Arbeit, sondern weltgeschichtlicher Arbeit sind, oder als Gattungseigenschaften, als Gattungswissen und Gattungskönnen. So verstanden sind sie aber mehr und anders als das, was einzelne Produzenten, selbst einzelne Produzentenkollektive hervorbringen und sich aneignen können. Sie sind immer schon den Produzenten enteignet, in dem, wie sie sind. Alle Begriffe, mit denen im ersten Schritt die Position der Arbeiter im Kapitalismus relational im Verhältnis zum kapitalistischen Eigentum und damit rechtlich beschrieben wurden, Eigentumslosigkeit, Enteignung, Scheidung, gewinnen damit einen neuen sozialontologischen Sinn bei Marx. Sie beschreiben das Verhältnis aber nicht von Arbeiter und Kapital oder Arbeiter und Kapitalist, also horizontal, sondern von Arbeitern und Gesellschaft oder Gesellschaftlichkeit. Sie beschreiben dieses Verhältnis als Enteignung, als Scheidung von den gesellschaftlichen Mitteln und damit als Verselbstständigung der gesellschaftlichen Mittel gegenüber den Arbeitern. Und sie beschreiben diese Verselbstständigung selbst nochmal in einem doppelten, ja in sich widersprüchlichen Sinn, wie wir gesehen haben. Nämlich einerseits, also derselbe Prozess der Scheidung, als Verselbstständigung des gesellschaftlichen Zusammenhangs gegenüber den Subjekten zu einem selbstlaufenden Mechanismus oder Automatismus. Ja, das ist die eine Beschreibung. Und zugleich als Steigerung und Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte zu übersubjektiven, ja überkollektiven Gattungseigenschaften und Vermögen, die jedem subjektiven Tun, sei es individuell oder kollektiv, vorausliegen und durch kein Subjekt je angeeignet werden können. Ja, das ist verwirrend, ja, wie die Verselbstständigung des Sozialen und damit die Enteignung, die hier stattfindet, der soziale Prozess, die sozialen Mittel sind niemandes mehr, wie das hier auf zwei widersprüchliche Weisen beschrieben wird. Nicht? Als Automatisierung der sozialen Synthesis, totale Entfremdung könnte man sagen, und auf der anderen Seite als Befreiung der Produktivkräfte von den Subjekten. Endlich können sie selber was tun, die Produktivkräfte können sich entwickeln. Man könnte sagen, das ist der Doppelsinn von Materialismus bei Marx. Dass das Sein vor dem Bewusstsein kommt, ist zugleich unterwerfend und befreiend. Und zugleich ist das die kritische Frage, scheint mir, die nach Marx der Kapitalismus eigentlich stellt. Die kritische Frage ist, wie der eine Materialismus vom anderen getrennt, wie der Materialismus der befreienden Vorgängigkeit des Sozialen, vor allem subjektiven Tun, gegen den Materialismus des unterwerfenden Automatismus der ökonomischen Selbstverwertung mobilisiert und vor ihm gerettet werden kann. Können wir das trennen, diese beiden Sinne von Entfremdung? Haben wir eine Maßgabe, das eine zu bewahren und das andere zurückzuweisen? Damit sind wir bei der Frage nach dem Eigentum, nach dem Kapitalismus, der Frage des Kommunismus. Damit komme ich zu meinem zweiten Teil. Nun, was ist Kommunismus? Der Kommunismus ist nicht der Endzustand der Erlösung auf Erden. Er ist, wie Marx sagt, berühmterweise überhaupt nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll. Ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Für diese Aufhebungsbewegung des jetzigen Zustandes, sagt Marx, ist die Eigentumsfrage zentral. In allen revolutionären Bewegungen gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände heben sie, die Kommunisten, sagt er, die Eigentumsfrage als die Grundfrage hervor. Es geht ihnen, also ihm, um die Aufhebung des Privateigentums. Kommunismus heißt nichts anderes als den jetzigen Zustand aufheben, in dem das kapitalistische Eigentum, die private Aneignung der Produktionsmittel abgeschafft wird. Also eine relativ nüchterne Bestimmung, kann man sagen, ja. Aber das ist der Punkt, ja. Nun, das müssen wir jetzt, das versuche ich jetzt zu verstehen im Folgenden. Was soll das eigentlich bedeuten auf dem Hintergrund dessen, was ich gerade Ihnen über die Enteignung erzählt habe? In dieser Forderung treffen sich also die Kommunisten mit vielen anderen antikapitalistischen Bewegungen. Entscheidend ist aber, wie sie die Abschaffung des Eigentums, des kapitalistischen Eigentums jeweils begründen und daher betreiben wollen. Die eine Begründung ist, dass dadurch die Ursprungsgewalt der proletarischen Enteignung, also der Enteignung von den Arbeitsmitteln, durch die die Arbeiter zu Proletariern wurden, das ist ihre Definition, zurückgenommen und ihr Eigentum wiederhergestellt wird. Das, so diese Begründung, bedeutet der Gerechtigkeit. Die kommunistische Enteignung ist der Akt der Gerechtigkeit, der das verletzte Recht wiederherstellt. Er ist der Akt der Restitution des ursprünglichen Eigentums. Dagegen stellt die andere Begründung die Einsicht, die ich vorher versucht habe zu rekonstruieren, dass das ursprüngliche Eigentum der Arbeitenden an ihren Arbeitsmitteln, das der Kapitalismus gewaltsam aufgelöst hat, Unfreiheit bedeutet hat. Im Eigentum waren beide, die Arbeiter wie die Arbeitsmittel, unfrei. Sie waren naturhaft aneinander und an die bestehende Gemeinschaft gebunden. Sie konnten sich nicht frei entfalten. Wenn daher die Enteignung der Kapitalisten die Wiederaneignung durch die Arbeiter bedeutete, würde die emanzipatorische Kraft der Scheidung, der Trennung, der Negativität verspielt, die der Kapitalismus entfaltet hat. Nach dem zweiten Verständnis darf die Enteignung des kapitalistischen Eigentums die Trennung der Arbeiter von den Arbeitsmitteln daher nicht zurücknehmen. Ja, es ist gegen die Forderung der Restitution in jeder Hinsicht hier gedacht, sondern sie muss sie im Gegenteil weitertreiben. Ja, sie muss die Enteignung weitertreiben. Und zwar über das Eigentum, das heißt das Eigentum überhaupt hinaus. Eine Enteignung, der gar keine Wiederaneignung entsprechen kann. Der Kommunismus mildert nicht oder überwindet gar, was Marx die absolute Armut des Proletariats nennt. Er radikalisiert sie. Er verwirklicht die wesentliche Ungehörigkeit der Produktionsmittel, ja, die sind ungehörig, weil sie niemandem gehören können, die der Kapitalismus hervorgebracht hat. Aber wenn der Kommunismus das Eigentum nicht wiederherstellt, wenn das die Nachricht, die Botschaft sozusagen ist, sondern sich zum Eigentum nur negativ verhält, worin besteht dann überhaupt seine positive Bestimmung? Ja, man kann sagen, gut, er nimmt das Eigentum weg und dann? Die Kommune, sagt Marx ja bekanntermaßen, ist die politische Form für die Befreiung der Arbeit. Und Lenin assistiert und sagt, dafür brauchen wir Institutionen prinzipiell anderer Art. Form und Institution, ja, das sind die Worte, die mich hier interessieren. Wie lassen sich also diese Form und Institution bestimmen, die die Kommune ausmachen, die Kommunen nach Marx, ohne das Eigentum, also nicht inbegriffen des Eigentums? Wie kann man Formen und Institutionen der Befreiung über das Eigentum hinaus denken? Der Ausdruck Kommun zeigt, denke ich, die Richtung an, in der dies gedacht werden kann oder muss. Sie führt uns zum Denken der Commons oder der Gemeingüter. Die Kommune überwindet das Eigentum, nicht nur das kapitalistische, sondern auch das der Arbeiter, das heißt das Eigentum überhaupt, indem sie das Recht der Gemeingüter errichtet. Die Grundthese der Kommune oder des Kommunismus lautet also, die Produktionsmittel, und das sind ja nicht einfach jetzt Maschinen nur, sondern sind alle Voraussetzungen und Bedingungen der Tätigkeit und damit des Lebens, also die Gattungsvermögen und die Natur, zu der ich aber gar nichts sagen werde, die gehört aber auch da rein, sind kein Eigentum, das Eigentum von niemandem, schon gar nicht der Kapitalisten, aber auch nicht der Arbeiter, sondern sie sind Gemeingüter. Ja, Gemeingüter ist der Gegenbegriff zu Eigentum von wem auch immer. Also was sind Commons oder sind Gemeingüter in dieser Verwendung? zwei Bestimmungen. Für Gemeingüter gilt erstens, wie ich schon sagte, dass sie niemanden Eigentum sind. Die Gemeingüter haben, wie Jan Thomas für die römische Auffassung sagt, keine Herren oder sie haben keine Eigner. Sie sind gemeinsame Güter gerade darin, dass sie jedem Eigentümer entzogen sind und zwar auch dem Gemeinwesen. Ja, Gemeingüter sind nicht Güter, die im Eigentum der Gemeinschaft stehen. Die Gemeingüter gehören nicht dem Gemeinwesen. Gemeingut heißt nicht Gemeineigentum. Denn auch das Gemeinwesen kann über die Gemeingüter nicht verfügen oder gerade das Gemeinwesen nicht. Es kann sie nicht aufteilen, die Gemeingüter, es kann sie nicht beleihen, es kann sie nicht verkaufen oder sonst etwas damit tun, was man zum Eigentum ja normalerweise alles machen kann. Das ist die erste Bestimmung. Zweitens sind die Gemeingüter also diejenigen eigentumslosen Dinge, die als Güter, das macht sie zu Gütern erst, für jeden zum Gebrauch bereitstehen. Ihrem prinzipiellen Entzug vor jedem Eigentum entspricht also ihre prinzipielle Zugänglichkeit für jeden im Gebrauch. Das ist die Kurzformel der Commons oder der Gemeingüter. Allgemeiner Gebrauch durch jede und jeden, ohne gemeinsames Eigentum, ohne dass sie uns allen zusammengehören würden. Diese beiden Bestimmungen der Commons, die negative Eigentum von niemandem und die positive Gebrauch für jeden, sind aber keine beliebigen Setzungen oder Forderungen, sondern sie sind Schlussfolgerungen aus der kritischen Analyse des Kapitalismus. Dass die Gemeingüter erstens Eigentum von niemandem sein können, folgt aus der Einsicht, dass die kapitalistische Scheidung der Produktionsmittel von den Produzenten eine, jetzt nerv ich Sie nochmal mit dem Wort, ontologische Wahrheit enthält oder gesetzt hat. Die materialistische Einsicht nämlich in die uneinholbare Vorgängigkeit der materiellen Bedingungen und Voraussetzungen vor jedem subjektiven Tun und Verfügen. Dass die Gemeingüter zweitens für jeden zum Gebrauch da sind, folgt aus der anderen Einsicht, dass die gewaltsame Enteignung der Arbeiter im Kapitalismus bedeutet, dass sie dem Kommando und der Ausbeutung durch ihre kapitalistischen Herren preisgegeben sind. Aber Einsicht und gute Gründe, wenn man das für Einsicht und gute Gründe hält, wie ich das tue, reichen natürlich alleine nicht. Wenn die Kommune das Eigentum abschaffen will, dann muss sie den beiden Bestimmungen der Commons auch eine rechtliche Form geben. Die Kommune ist, wie Tonio Negri immer wieder gesagt hat, keine spontane Angelegenheit. Ja, Kommune gibt's nicht einfach. Ja. Sondern sowohl Subjekt wie Objekt einer rechtlichen Regelung, die ebenso sichert, dass die Commons nicht angeeignet wie von jedem gebraucht werden können. Die Commons gibt es nur durch das Recht der Kommunen. Ich will Sie noch mit etwas erstaunen zum Schluss. Also ist aber auch ein Marx-Zitat, also aber vielleicht ein überraschendes. Aber damit stellt sich eine Frage, die in einer letzten Wendung des Arguments, also zumindest heute Abend hier für mich, nochmal und vielleicht überraschenderweise das Eigentum ins Spiel bringt. Das ist die Frage, die ich jetzt, um eine Formel schnell zu benehmen, die Dialektik der Commons, der Gemeingüter nennen will. Denn in der Rechtsformel, die ich Ihnen vorgeschlagen habe, der Gemeingüter, Unverfügbarkeit des Gemeinsamen und allgemeiner Gebrauch, also Gebrauch durch jeden und jede, steckt recht besehen auch eine Aporie, ein Widerspruch. Das zeigt sich so, man kann im ersten Satz sagen, jeder Gebrauch erfolgt durch jemanden. Ein Individuum, ein Kollektiv, eine Organisation. Jeder Gebrauch der Gemeingüter ist also partikular, ja, von jemand Besonderem. Zweiter Satz, weil es sich jedoch um einen Gebrauch von Gemeingütern handelt, muss über den Gebrauch auch von allen gemeinsam entschieden werden. Dritter, daraus folgt das Problem, dass die Instanz der gemeinsamen Entscheidung über den besonderen Gebräuche des Gemeinsamen aber selbst eine partikulare Instanz ist. Sie ist die Perspektive nur dieses Gemeinwesens zu dieser Zeit, an diesem Ort. Sie ist die Perspektive dieses Gemeinwesens auf das Gemeinsame, das schlechthin allgemein ist, über das also niemand verfügen kann, auch nicht wir alle hier und jetzt zusammen. Ja, das gilt sowohl für die Verfügung über das Gattungsvermögen, aber es gilt natürlich erst recht über die Verfügung über die Natur. Ja, wir dürfen über sie, also wir alle zusammen, über sie verfügen, ist in keinem Deut besser in der Hinsicht, als dass ein Einzelner über sie verfügt. Es gibt, könnte man sagen, überhaupt keine Instanz der Entscheidung, die auf dem Niveau der Gemeingüter, auf dem Niveau ihrer Allgemeinheit operiert. Kurzum, die Kommune, durch deren Recht es die Commons, die Gemeingüter überhaupt nur gibt, ist niemals identisch mit diesen Gemeingütern. Sie ist immer von ihnen unterschieden. Das Problem ist also, dass auf der einen Seite die verschiedenen Gebräuche der Gemeingüter kontrolliert und koordiniert werden müssen. Denn sie zu gebrauchen, verlangt sie nicht zu missbrauchen. Und beides muss unterschieden werden. Was ist Gebrauch, was ist Missbrauch? Es bedarf also einer allgemeinen Instanz der Entscheidung, die die verschiedenen besonderen Gebräuche durch Individuen oder Kollektive normativ beurteilt. Auf der anderen Seite aber kann es gar keine gesamtgesellschaftliche Instanz geben, die wissen und festlegen kann, was die Gemeingüter sind. Denn sie sind in gewisser Weise allgemeiner als jede gesellschaftliche Allgemeinheit. Ja, so wie die Natur allgemeiner ist als jede konkrete, partikulare Gesellschaft. Immer wenn die Kommune beansprucht, also an einem Ort, zu einem wir hier, ja, beansprucht, entscheiden zu können, wie die Gemeingüter richtig zu gebrauchen sind, steht sie also in Gefahr, selbst die Gemeingüter zu verfehlen. Sie wieder in eine Sache zu verwandeln, über die sie verfügen kann, mithin ins Eigentum zurückzufallen. Die Frage ist also, wie die Differenz zwischen der Kommune und den Commons, der Gemeinschaft, dem Gemeinwesen und den Gemeingütern offen gehalten werden kann, wenn das eine richtige Beschreibung ist. Das ist die Frage. Wie kann sichergestellt werden, dass sich die Kommune nicht wieder zur Eigentümerin der Gemeingüter macht? Vielleicht geht das nur so, dass die Kommune ausgerechnet, könnte man sagen, das individuelle Eigentum in neuer, anderer Form rettet. Vielleicht muss die Kommune paradoxerweise die Rettung des Eigentums sein. Das jedenfalls ist der Vorschlag, jetzt kommt doch eine Frankfurter Referenz, den Horkheimer und Adorno in einem Gespräch, das Gretel Adorno festgehalten hat. Und wahrscheinlich könnte man sagen, wir wissen ja nicht, was die gesagt haben. Vielleicht ist es auch ihr Text, ja, Gretels Text. Also was Gretel Adorno in einer Formulierung von Marx gefunden hat, in der er die kommunistische Forderung nach der Enteignung der Enteigner als Negation der Negation erläutert. Nicht? Darauf hatte ich schon hingewiesen, erster Band und so weiter. Marx schreibt, diese, also die Enteignung der Enteigner, stellt nicht das Privateigentum wieder her. Okay, das wissen wir schon. Ja. Wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Ja, das schreibt Marx dort. Individuelles Eigentum ist also hier gesagt auf der Grundlage des Gemeinbesitzes und das würde ich jetzt so verstehen, auf der Grundlage der Gemeingüter. Das erst ist der Kommunismus. Kommunismus ist also nicht nur der kollektiv kontrollierte und koordinierte Gebrauch der Gemeingüter durch alle und jede, sondern der Kommunismus, die Kommune, baut darin das individuelle Eigentum ein. Wie geht das? Nun, Eigentum heißt ausschließliches Verfügungsrecht. Mindestens das, würde ich mal sagen. Mein Eigentum schließt alle anderen von der Verfügung über es aus. Vor allem aber schließt es, und das ist viel wichtiger hier, die gesellschaftliche Allgemeinheit und ihre Maßstäbe und Normen aus. Es schließt nicht nur sie aus, sondern ich schließe die Gesellschaft aus. Sie alle, ja, auf einmal. Mit meinem Eigentum darf ich machen, was ich will. Auch solches, das die Gesellschaft für unsinnig und verwerflich hält. Wenn Marx sagt, dass die Kommune das individuelle Eigentum auf der Grundlage des Gemeinbesitzes oder auf der Grundlage der Gemeingüter wiederherstelle, sagt er also, würde ich vorschlagen, ihn so zu verstehen, dass es Räume und Zeiten der individuellen Verfügung ohne gesellschaftliche Kontrolle geben soll und muss. Eigentum als Freisetzung von der gesellschaftlichen Kontrolle. Nun, traditionell hat man das so verstanden, dass es darum um das Individuum gehe, seine Würde, seine Persönlichkeit, seine Freiheit. Das ist oder war Liberalismus. Die Wiederherstellung des individuellen Eigentums, die in der Kommune auf der Grundlage des Gemeinwohls erfolgt, ist aber ganz anders begründet. Sie geschieht nicht um Willen des Individuums, sondern ganz im Gegenteil, um der Gemeingüter willen. Die Kommune berechtigt das Individuum also, könnte man sagen, als Anwalt der Gemeingüter, als Ort der Gemeingüter. Die Differenz des Individuums gegenüber der gemeinsamen gesellschaftlichen Planung und Entscheidung steht ein für die Differenz der Gemeingüter gegenüber dem Verfügungsanspruch des Gemeinwesens. Damit die Gemeingüter nicht zum Gemeineigentum werden, könnte man jetzt ein bisschen gewollt paradox sagen, bedarf es des individuellen Eigentums. Darin verbünden sich die beiden Kräfte, die unterhalb und oberhalb, also beide außerhalb des Gemeinwesens stehen, der Idiot und die Gattung. Vielen Dank für Ihre Impulse.
Das war der Philosoph Christoph Menke über die Frage, welche Rolle Eigentum bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit spielt. Er hat seinen Vortrag am 6. Juni 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Theorie und Gesellschaft des Instituts für Sozialwissenschaften. Ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. Kommt zu unserem nächsten Live-Hörsaal. Den gibt es in Halle am 1. November beim Silbersaal Science und Media Festival. Da wird es um die Frage gehen, lässt der Mensch die Erde beben? Die Antwort ist, ja, tut er, auch wenn das vielleicht erstaunlich klingt. Unser Redner ist Marco Bonhof vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und der wird erklären, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Der Eintritt ist frei. Alle Infos, die findet ihr bei uns auf der Seite und in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.